Und ich glaube, dass das am Ende der Schlüssel ist zu einer guten Stimmung im Team. Wenn alle das Gefühl haben, sie werden entsprechend ihrer Leistung und ihrer Rolle wirklich gewürdigt und gesehen und gleich behandelt, dann fühlen sie sich fair behandelt und dann arbeiten sie auf einmal auch super als Team zusammen.
Hallo und herzlich willkommen zum Unternehmenspodcast Live bei Park IT. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Für diese genossenschaftliche Leitidee steht die Park IT mit über 500 Mitarbeitenden. Ich bin eine davon. Mein Name ist Stefanie Thieme und ich interessiere mich für die Geschichten, die unsere KollegInnen zu erzählen haben. Wie sie zur Park IT gekommen sind, wie ihre Aufgaben aussehen und wie sie sich hier fühlen. Wirf einen Blick hinter die Kulissen und lass dich von mir mitnehmen. Ja, heute spreche ich mit Kerstin Alpen. Sie ist Teamleiterin bei Park IT und verantwortlich für die Weiterentwicklung zentraler Verfahren der Gesamtbanksteuerung. Und auf ihrem bisherigen Weg war sie ziemlich oft in Bewegung. Zwischen verschiedenen Städten und Ländern, zwei Bankengruppen und unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema Banksteuerung. Heute lebt sie in Berlin und arbeitet für Park IT in Köln. Mich interessiert, was sie aus diesen unterschiedlichen Perspektiven mitgenommen hat, für ihren Blick auf Banksteuerung, aber auch auf das Thema Führung. Und wir wollen darüber sprechen, warum sie sich selbst als Sparringspartnerin versteht, weshalb ein gutes Team für sie wie eine Mannschaft funktioniert und was positive Klarheit mit ihrem Führungsverständnis zu tun hat. Und natürlich geht es auch um das Leben jenseits des Jobs, um Familie und Vereinbarkeit, um gutes Zeitmanagement und ein Saxophon, das zwar regelmäßig mit in den Urlaub fährt, aber nicht immer zum Einsatz kommt. Schön, dass du heute hier bist, Kerstin. Vielen Dank.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Kerstin, wenn man auf deinen Weg so schaut, von der, wie du selbst gesagt hast, eher behüteten Kindheit in Norddeutschland, erst nach Hamburg zur bankkaufmännischen Ausbildung und später nach Aachen ins Studium, dann für 2 Jahre ins Ausland, in die USA und nach Belgien und irgendwann schließlich nach Berlin. Dann fragt man sich, wolltest du es deinen Eltern etwas leichter machen, indem du dich etappenweise entfernt?
Ja, das kann man vielleicht so sehen. Also tatsächlich war auch gerade der Schritt in die USA zu gehen für meine Mutter dann doch ein schwieriger. Es war mein erstes Weihnachten, das ich nicht zu Hause verbracht habe. Ja, also ich erinnere mich noch gut an das Telefonat, das ich mit meiner Mutter seinerzeit hatte zu Weihnachten. Da war sie sehr, sehr traurig. Aber ich glaube, sie war auch sehr stolz, wie weit ich es gebracht hatte.
Wie alt warst du?
Ich war 23, 23 müsste ich gewesen sein, genau. Und ja, es war eine ganz, ganz bereichernde Zeit. Und ja, wer weiß, wie mein Leben weiter verlaufen wäre. Tatsächlich hatte ich damals auch vor, einen Master in den USA zu machen. Also ich habe das letzte Jahr meines Diplomstudiums dort verbracht, habe einen Bachelor gemacht, habe mich da um einen Master beworben, bin auch genommen worden, aber habe kein Scholarship bekommen und konnte es mir leider finanziell nicht leisten. Und so bin ich dann in Belgien gelandet, war auch keine schlechte Alternative. Hat mir auch sehr gut gefallen da. Ja, aber so ist es gewesen. Ich bin schon damals gern im Ausland unterwegs gewesen und einfach generell auch gern in der Welt unterwegs gewesen. War für mich auch einfach das erste Mal ein Stückchen Freiheit vielleicht.
Du hast es gerade schon angesprochen. Du warst unter anderem ein Jahr in Washington D.C. Was hat dich an dieser Zeit besonders geprägt?
Ja, ich habe, wie man es so vielleicht ganz stereotypisch aus dem Fernsehen kennt, auf dem Campus gelebt. Also hab mir ein Zimmer geteilt mit einer Mexikanerin, die ich gar nicht kannte.
Ich jetzt nicht so typisch.
Ja, vielleicht nicht. Stimmt, vielleicht ist das nicht ganz typisch, aber ein Zimmer zu teilen ist, glaube ich, relativ typisch. Aber ich war in einer International Dorm und dementsprechend war es eine Mexikanerin, mit der ich mir das Zimmer geteilt habe. Und ich habe sehr viel über die mexikanische Kultur gelernt, interessanterweise auch sehr viel über generell die Hispanics, die dort am Campus auch sehr stark miteinander zusammen unterwegs waren. Es war alles sehr herzlich. Die haben mich oft, ich hatte kein Auto, die haben mich oft einfach mitgenommen. Und ja, ich habe einfach es sehr genossen, dort einfach mit verschiedenen Kulturen auch in Begegnung zu kommen. Und ja, auf dem Campusleben war einfach was ganz Tolles, ja. Die große Bibliothek war um die Ecke. Ich konnte einfach mit meinen Büchern rüberlaufen und habe an meiner Diplomarbeit geschrieben, habe meinen Laptop mitgenommen. Und ja, es war ein bisschen wie im Fernsehen, und aber ein bisschen auch dann doch anders. Und ich habe es sehr genossen, auch die Nähe zu den Professoren, vor allen Dingen, ja, weil es waren sehr kleine Lerngruppen. Man hatte eine sehr große Nähe zu den Professoren, hat die alle persönlich kennengelernt und ja, und hat auch fachlich viel mitgenommen. Also es war eine spannende Zeit.
Ich weiß, du hast auch etwas vermisst in deiner Zeit in den USA.
Ja.
Gutes Brot, richtig?
Ja, ganz richtig, ganz richtig. Tatsächlich, gutes Brot ist mir persönlich sehr wichtig. Und in den USA ist es so, wenn man in einen Supermarkt geht und man möchte dort Brot kaufen und man schaut ins Regal und man versucht, das Brot mal ein bisschen einzudrücken, dann schafft man es wahrscheinlich so ungefähr auf ein Drittel zu reduzieren im Volumen. Also das heißt, es ist sehr weiches Brot. Und also für mich ist gutes Brot einfach eine gute Kruste, außen und innen fluffig. Und das findet man in den USA ja selten. Dann gab es eine deutsche Bäckerei, die wir tatsächlich gefunden haben. Und als wir die gefunden hatten, haben wir uns ein paar Tage
eingedeckt.
Ja,
fürs nächste Halbjahr.
Nur,
das geht nicht.
Nur von Brot ernährt. Ja. Genau.
Lass uns zu deiner ersten Station nach dem Studium kommen. Du bist dann ins Risikocontrolling einer großen Sparkasse in Köln gegangen, hast dort eine Menge über Banksteuerung gelernt, was vermutlich deinen Blick bis heute prägt. Was war das?
Ja, tatsächlich prägt es meinen Blick wirklich bis heute. Es war meine erste große Praxisstation. Also eigentlich hatte ich noch davor eine kleinere Station bei einer Landesbank, bei einer großen in NRW, die jeder kennt, die nicht mehr gibt. Aber tatsächlich bei der großen Sparkasse in Köln war es meine erste große längere Station. Mhm. Und es war so, dass ich damals in einem Team gearbeitet habe, das, glaube ich, sehr pragmatisch unterwegs war, dass sich einfach mit Banksteuerungsthemen ja sehr pragmatisch auseinandergesetzt hat. Also ich habe im Kreditrisikocontrolling gearbeitet und auch sehr viel über die Marktperspektive erfahren. Also habe mich auch mit dem Portfolio beschäftigt, kannte große Einzelnamen und große Einzeladressen, die konkreten Risiken, die dahinter standen, und hatte ja einen sehr bankpraktischen Blick auf das Thema Risikocontrolling. Das hat auch mein damaliger Chef sehr gefördert. Das hat mich bis heute geprägt. Ich habe auch, glaube ich, einen guten Blick dafür entwickelt, welchen Nutzen Modelle liefern können, weil tatsächlich Modelle sehr, sehr wichtig und sinnvoll sind. Ja, wenn man auf das Gesamtportfolio gucken will und wenn man auch unerwartete Fälle in irgendeiner Form abbilden möchte. Aber am Ende ist der Kern von Kreditrisikocontrolling eigentlich, die großen Engagements kennen, sie gut kennen, zu verstehen, wo die Risiken liegen. Und das hat manchmal, also geht es deutlich über das hinaus, was ein Modell liefern kann. Am Ende ist es dann doch wieder die Beschäftigung mit dem einzelnen bankpraktischen Fall. Und das ist einfach eine Sicht, die ich dort gewonnen habe, die für mich bis heute sehr, sehr wichtig ist, auch gerade wenn wir mit Kunden arbeiten.
Du hast danach die Perspektive gewechselt und bei einem Mehrmandantendienstleister für Banksteuerung der Sparkassenfinanzgruppe gearbeitet. Was ein Mehrmandantendienstleister ist, erklärst du uns bitte gleich nochmal. Heute sind wir ja in der genossenschaftlichen Finanzgruppe angesiedelt. Magst du einmal beschreiben, wie sehr sich diese beiden Welten eigentlich voneinander unterscheiden?
Ja, also Mehrmandantendienstleister, gut, dass du es nochmal heraushebst. Das bedarf sicherlich einer Erklärung. Genau. Normalerweise ist ja so, dass eine Bank für ihre Banksteuerung zuständig ist, für ihr Risikocontrolling zuständig ist, am Ende auch die Geschäftsleitung einer Bank. Es gibt dann aber Dienstleister, wie beispielsweise die Park IT, die einfach für mehrere Banken, wie eben die Park-IT, zum Beispiel für die genossenschaftliche Finanzgruppe, Dienstleistungen zum Beispiel im Rahmen der Banksteuerung bereitstellen. Es gibt auch Dienstleistungen dann in anderen Bereichen, aber Park-IT macht es eben im Rahmen der Banksteuerung. Und dadurch, dass wir als Park-IT mehrere Kunden, mehrere Banken bedienen, sind wir ein sogenannter Mehrmandantendienstleister, an denen solche Bankensteuerungsaufgaben am Ende ausgelagert werden. Genau. Und ja, was ist so anders zwischen Sparkassen, Finanzgruppe und genossenschaftlicher Finanzgruppe? Also ich musste
jetzt
lernen.
Jetzt beide Gruppen mit großen Ohren zu.
Genau. Tatsächlich ist relativ viel ähnlich, muss man schon sagen. Also wenn man vorher längere Zeit in der Sparkassengruppe unterwegs war, dann begegnen einem eigentlich die ganz wesentlichen Themen alle wieder. Ja? Also es ist thematisch, war es für mich so, dass ich ganz, ganz viel übertragen konnte aus meiner Sparkassenzeit hier in die genossenschaftliche Finanzgruppe. Ein bisschen ist es manchmal anders gelagert vor dem Hintergrund, dass die genossenschaftliche Finanzgruppe granularer ist. Also es gibt noch mehr kleinere Banken. Dieses ganze Thema Proportionalität beispielsweise spielt sicherlich in beiden Bankengruppen eine Rolle, aber wahrscheinlich in der genossenschaftlichen Gruppe nochmal eine größere, wichtigere Rolle, weil es noch kleinere Banken gibt beispielsweise. Aber grundsätzlich ist es so, ich glaube, ich habe einfach in meiner Zeit bei den Sparkassen auch gelernt, wie man mit Gremien und mit Stakeholdern agiert. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man beispielsweise bei der Park-IT arbeitet, dass man einfach versteht, okay, wie binde ich Verbände ein, was macht der Dachverband, was macht der IT-Dienstleister, welche Interessen haben die verschiedenen Kundengruppen, einfach zu verstehen, wie ist so eine Gruppe aufgestellt, wie sind die Interessenlagen und wie bringt man alles am Ende gewinnbringend zusammen, damit man als Park-IT dort gute Produkte platzieren kann. Und das ist etwas, das habe ich in der Sparkassengruppe, glaube ich, schon ziemlich aus dem FF gelernt und konnte ich sehr gut mit hier rüberbringen.
Mhm. Was hat dich dann gereizt, noch einmal die Seiten zu wechseln und zur Park-IT zu kommen?
Ja, tatsächlich ist es so, mir war es wichtig, in der Park-IT auch nochmal Verantwortung übernehmen zu dürfen. Ich hatte ja schon in der Sparkasse Köln-Bonn erste Führungserfahrung gesammelt und dann auch bei diesem Mehrmandantendienstleister in der Sparkassenfinanzgruppe durfte ich auch eine Führungsposition bekleiden. Und tatsächlich wurde mir das auch in der Park-IT ermöglicht und gleichzeitig ermöglicht die Park-IT einfach als Arbeitgeber auch sehr stark, dass Mitarbeitende sehr stark partizipieren am Gesamtprozess der Weiterentwicklung des Unternehmens. Ja, ich habe hier die Möglichkeit, strategische Projekte zu leiten. Das ist was sehr, sehr Spannendes für mich, einfach dadurch, dass ich auch schon viele Erfahrungen habe, einfach den Blick nochmal weiter aufzumachen und das Unternehmen, also auch das Gefühl zu haben und auch tatsächlich es zu tun, das Unternehmen weiterzuentwickeln und gemeinsam mit den KollegInnen einfach die Dinge auf die Straße zu bringen, fand ich sehr wichtig. Und ich identifiziere mich persönlich immer sehr stark mit dem Unternehmen, für das ich arbeite. Das gelingt bei der Park-IT einfach auch sehr gut. Ja, es ist einfach ein toller Arbeitgeber mit einer tollen Kultur und einem tollen Miteinander. Man bekommt Gestaltungsspielraum und natürlich war es für mich auch reizvoll, nach der Zeit bei der Sparkassengruppe einfach auch mal die Perspektive der genossenschaftlichen Finanzgruppe kennenzulernen. Das macht das Bild natürlich nochmal größer und auch nochmal runder. Davon profitiere ich auch sehr stark.
Und sag, wenn wir den Blick jetzt noch einmal nach vorne richten, also die Banksteuerung, die bleibt ja auch nicht stehen. Was würdest du sagen, was sind aus deiner Sicht die Themen, die die Banksteuerung in den nächsten Jahren besonders verändern?
Ja, also gerade aus Sicht eines Mehrmandantendienstleisters wie die Park-IT ist es ja wichtig zu schauen, was passiert auch tatsächlich in der Fläche in der Banksteuerung bei allen Instituten. Und aus meiner Sicht ist es ganz, ganz wichtig für die Institute, die ja eigentlich überhäuft sind mit aufsichtlichen Anforderungen. Ja, es gibt so viele Dinge, die auch gerade kleine und sehr kleine Institute erledigen müssen, dass einfach die Institute die Möglichkeit bekommen, Standards zu nutzen, die von Mehrmandantendienstleistern bereitgestellt werden, um ihre Aufwände zu reduzieren für einfache bürokratische Tätigkeiten wie Daten von A nach B schieben, hier nochmal draufschauen, da nochmal draufschauen. Also Prozesse sollten nach Möglichkeit automatisiert werden, Diese Möglichkeit bietet einfach die Aufstellung mit einem Mehrmandantendienstleister, der das eigentlich für alle zentral tun kann, sodass am Ende möglichst viel Raum für die eigentliche Steuerung entsteht, also wirklich für die eigentliche Interpretation der Ergebnisse. Also heute ist es so, dass in den Banken viel Zeit im Risikocontrolling für die Aufbereitung verwendet wird, Vor- und Aufbereitung entscheidungsrelevanter Informationen. Tatsächlich ist es ja eigentlich wichtig, sich mit gerade mit diesen Informationen vertieft zu befassen und zu steuern. Mhm. Und den Fokus darauf zu richten, dabei können meines Erachtens, kann die Park-IT sehr, sehr gut unterstützen. Das heißt, da kommt schon heraus, Automatisierung, ein ganz, ganz wichtiges Thema, das sicherlich in der Banksteuerung uns weiter beschäftigen wird. Und jetzt kommt natürlich das Thema künstliche Intelligenz mit voller Wucht und haut auch ein Stück weit in diese Kerbe. Also das heißt, auch das will verarbeitet werden und auch das wird die Banksteuerungswelt mittel- bis langfristig sicherlich nochmal stark verändern. Am Ende ist es eben auch wichtig, wenn man sich schaut, wie die Aufsicht sich entwickelt. Das Thema Proportionalität ist ja momentan sehr, sehr diskutiert. Also,
musst du, glaube ich, auch noch einmal erklären.
Das erkläre ich sehr gerne. Genau, es geht darum, dass sehr kleine und sehr kleine Institute eigentlich verhältnismäßig für das Risiko, das sie in das System tragen, schon deutlich höhere regulatorische Kosten haben. Also sich einfach verstärkt mit Regulierung auseinandersetzen müssen, obwohl sie eigentlich das System dadurch, dass sie die Diversifikation stärken des Systems, dass sie da eigentlich vielleicht überproportional belastet sind. Das hat auch die Aufsicht mittlerweile auch wirklich gut verstanden und geht in eine Richtung, dort die Möglichkeit der Proportionalität zu schaffen. Das heißt, dass man einfach weniger komplex sein darf, wenn man kleiner ist. Ja? Man darf weniger komplex in der Risikosteuerung sein, wenn man ein kleineres Institut ist. Und dieses Thema, das wird sich weiterentwickeln. Da gibt es das Stichwort Kleinbankenregime.
Also das nächste Fremdwort.
Also zunächst ist es die aktuelle MRIS-Novelle, die darauf einzahlt, sicherlich, die das Thema Proportionalität zum ersten Mal verankert hat, in der Möglichkeit wirklich, also beziehungsweise die Proportionalität gibt es eigentlich schon immer in den MRISC, aber jetzt ist sie mit konkreten Größenklassen verankert und mit konkreten Definitionen verankert. Das macht es deutlich einfacher in der Interpretation. Das ist ein erster großer Schritt in der Banksteuerung. Aber das große Stichwort, das da im Raum steht, ist das Kleinbankenregime. Das ist etwas, wenn ich das definieren soll, das gibt es heute schon in den USA, in der Schweiz und auch im UK, dass kleinere Institute weniger komplexe Anforderungen haben in der Risikosteuerung, aber auch gerade in der sogenannten Säule 1, also in der Meldung nach außen, weniger komplex sind, dafür aber in der Tendenz vielleicht einen höheren Puffer haben müssen, also eine höhere Anforderung zum Beispiel in der Leverage Ratio haben. Und wenn sie die erfüllen, müssen sie viele komplexe Dinge, die andere Institute dann tun müssen, nicht mehr machen. Ja, also so im Sinne von, ich bin sicher mit einem Puffer unterwegs und dann kann ich es mir leisten, auch weniger kompliziert oder genau die Dinge auszurechnen, grob gesagt. Und dieses Kleinbankenregime, das hat man in der Schweiz, das gibt es in den USA, es gibt es im UK. In der Eurozone gibt es das so aktuell noch nicht oder nicht in der Konsequenz. Und die deutsche Aufsicht hat da jetzt eine Initiative gestartet in Europa, das Ganze auch in Euroland sozusagen zum Wirken zu bringen. Da bleibt jetzt abzuwarten, wie sich das entwickelt. Tatsächlich, wenn so etwas kommen sollte, wäre das für die Banken auch eine ganz große Sache, glaube ich, auch eine gute Möglichkeit für die kleinen und sehr kleinen Banken Aufwand zu sparen. Aber auf der anderen Seite, was man auch nicht vergessen darf, und das betrifft uns auch als Mehrmandantendienstleister wie die Park-IT, tatsächlich wird dadurch, dass der Sektor sich immer weiter konzentriert, einfach mehr Banken fusionieren und das wird ja auch weitergehen, wird es immer mehr große Institute, sogenannte Significant Institutions, SIs geben, die direkt von der EZB beaufsichtigt werden. Und auch darauf müssen sich die Dienstleister vorbereiten. Ja? Und das gilt auch für die Park-IT. Das heißt, am Ende wird das Spektrum, sag ich mal, der Steuerung wird vielleicht differenzierter auf die lange Sicht. Und auch da kann ein Mehrmandantendienstleister, glaube ich, große Mehrwerte bringen, um das abzudecken.
Ja, lass uns das Scheinwerferlicht auf ein etwas anderes Thema lenken, auf das Thema Leadership oder Führungsverantwortung. Du lebst heute in Berlin, arbeitest mobil und fährst regelmäßig zur Park-IT nach Köln, wie auch heute. Wir stehen hier heute gemeinsam im Podcast-Studio von Park-IT. Gleichzeitig trägst du Personalverantwortung und du leitest ein strategisches Projekt. Was braucht es, damit diese Konstellation gut funktioniert?
Ja, also zunächst erstmal ein gutes Zeitmanagement. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Und die Bahn muss mitspielen.
So wie heute Morgen hat sie ganz gut mitgespielt. es ist ganz, ganz wichtig, dass man genau schaut, wann bin ich wo, wann habe ich Termine vor Ort, da will ich vor Ort sein, was ist sinnvoll, aber was kann ich auch gut aus dem Homeoffice machen, sich zu organisieren, Aufgaben mit in die Bahn zu nehmen beispielsweise, die man bewusst vielleicht auch in Stillarbeit machen kann. Also das heißt, viel bewussterer Blick darauf, was mache ich wann. Das ist sehr, sehr wichtig. Auch klar priorisieren, was ja tatsächlich zur Personalverantwortung auch ganz stark dazugehört, dass man einfach klar sagt, welche Dinge kommen jetzt als nächstes, was kann ich vielleicht auch ein bisschen später machen, was kann ich vielleicht auch sinnvoll delegieren. Also sollte ja sowieso eigentlich vielleicht häufig die erste Frage sein, wenn man in dieser Rolle ist. Und das heißt, das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn man dann aus der Rolle der Personalverantwortung nochmal konkret draufschaut, ist es ganz wichtig, dass man einfach aktiv an den KollegInnen dran ist, ne? Dass man einfach diese Beziehungsebene weiter pflegt. Also beispielsweise habe ich tatsächlich für jeden Mitarbeitenden in meinem Team, für jede Mitarbeitende einen Einzeljobfix, eine Stunde pro Woche, die reserviert ist. Mhm. Ist tatsächlich bei meinem Terminkalender manchmal eine Herausforderung. Ich muss es auch hin und wieder mal schieben. Aber am Ende finde ich es ganz, ganz wichtig, mit jedem individuell über ihre und seine Themen zu sprechen. Und so bleibt man im Kontakt, so schafft man Vertrauen und man ist erreichbar und man kann halt auch einfach auf Einzelthemen eingehen. Man behält auch dieses Gefühl und dieses Gespür für die KollegInnen, dass vielleicht manchmal besteht ja die Gefahr, dass man das verliert, wenn man nicht so viel vor Ort ist. Ich versuche schon deswegen auch durchaus vor Ort zu sein. Also es ist nicht so, dass ich mich sehr stark auf Berlin beschränke. Aber ich gucke halt ganz genau, wann muss es sein und wann kann ich vielleicht auch in Berlin zu Hause sein.
Du hast im Vorgespräch einen schönen Begriff benutzt. Du hast dich selbst als Sparringspartnerin für deine Mitarbeitenden bezeichnet. Mhm. Was würdest du sagen, wie sieht das in der Praxis aus, neben den Sachen, die du jetzt gerade schon angesprochen hast?
Ja, also Sparringspartner bedeutet für mich, dass ich immer im Gespräch mit meinen KollegInnen bleibe und dass sie eigentlich die Fachlichkeit selber erarbeiten, auch ihre Situationen, in denen sie sind, selber klären, dass ich aber Diskussionspartnerin bin, dass ich ansprechbar bin bei Problemen, dass man mit mir auch einfach mal ein fachliches Thema diskutieren kann. Ja, ich würde behaupten, schon einige Fachlichkeit gesehen und habe da schon breites Wissen. Aber meine KollegInnen haben sicherlich mittlerweile das deutlich tiefere Wissen. Das ist auch so. Und ich kann aber Impulse geben. Ja, aus meiner Erfahrung heraus und aus meinem Überblick heraus kann ich einfach Impulse mitgeben. Ist auch so, das wurde mir schon häufiger gespiegelt, dass ich gerne über Fragen agiere. Also ich stelle viele Fragen und dadurch ist es so, dass dann meine KollegInnen einfach selber zum Ziel kommen, indem sie diese Fragen beantworten. Aber diese Fragen haben durchaus oft eine Richtung, in die sie wollen. Und das ist so ein Mittel, wie man das, glaube ich, gut machen kann. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, Sparringspartner, das hat ja auch so dieses Thema auf Augenhöhe sein. Ne? Das ist aus meiner Sicht auch ganz, ganz wichtig. Und für mich ist es so, dass Motivation am besten passiert, wenn man Sichtbarkeit bewusst fördert. Also Mitarbeitende, die wollen selbst wirksam sein. Mhm. Sie möchten gerne selber Dinge erarbeiten und wollen sehen, dass sie ein Ergebnis erzeugt haben, das die Park-IT weiterbringt. So, und dann möchten sie auch, dass es gesehen wird. So glaube ich, also zumindest würde ich das für mich sagen und ich glaube, das trifft auch auf viele, viele andere zu. Und das versuche ich ganz bewusst zu fördern, ja, dass indem einfach die KollegInnen ihre Dinge selber erarbeiten und dann aber auch die Sichtbarkeit fürs Ergebnis bekommen. Mhm. Ne? Und dann auch gerade vielleicht in Richtung Bereichsleitung, Geschäftsführung oder nach außen zu Kunden, Stakeholdern, dass es wahrgenommen wird. Und ich glaube, dass das fördert sehr, sehr stark Stolz und Identifikation, was ja ganz, ganz wichtig ist für die innere Motivation. Und das tue ich ganz bewusst, dass ich versuche, mich an verschiedenen Stellen einfach zurückzunehmen und zu sagen, ja, das hat folgender Kollege oder folgende Kollegin gemacht, die geht in den Termin oder der geht in den Termin, präsentiert das. Und das ist mir ganz wichtig. Da, wo ich dann, glaube ich, am allermeisten gefragt bin, und das sagt man mir auch manchmal nach, in Konfliktsituationen da zu sein. Also, weil ich dann durchaus auch mal den Bad-Cop spielen kann.
Inwiefern?
Naja, es gibt ja dann durchaus manchmal Situationen, wo es einfach verschiedene Meinungen gibt und verschiedene Sichtweise auf Dinge. Das ist ganz normal, gibt es in jedem Unternehmen, auch in jedem Prozess. Und manchmal ist es dann einfach, glaube ich, aus meiner Rolle heraus einfacher zu sagen, klar zu sagen, bis hierhin und das müssen wir jetzt aber bitte so machen und vielleicht auch mal einen Konflikt zu klären und auch die letzte Instanz zu sein und vielleicht auch nach außen in den Konflikt zu gehen, um die Mitarbeitenden ein Stück weit zu schützen. Mhm. Und ja, man sagt mir das durchaus nach, dass ich ja auch gerne mal in solche Konfliktsituationen gehe und auch den Bad Cop spiele.
Vom Bad Cop zum Mannschaftsthema. Du hast nämlich noch ein schönes Bild bedient in unserem Vorgespräch. Da hast du gesagt, ein gutes Team ist für dich ähnlich wie eine Mannschaft, wo nicht jeder auf jeder Position gleich stark sein muss, aber am Ende gemeinsam als Mannschaft funktionieren muss, damit der Ball ins Tor geht. Passt gut zur WM gerade. Ja. Was würdest du sagen, worauf kommt es bei einer guten Aufstellung drauf an?
Ja, das ist, denke ich, also Fußball ist vielleicht eine gute Analogie oder eigentlich jeder Teamsport. Ne? Es ist wichtig, dass man die Rollen so verteilt, dass Stärken der Einzelnen bewusst genutzt werden. Also, dass man einfach klar im Blick hat, wer kann was ganz besonders gut, da sind sie richtig stark, da setze ich sie auch ganz, ganz vertieft ein. Und gleichzeitig aber auch Potenziale weiterentwickelt werden. Ne? Wenn man sieht, aha, da hat jemand noch ein Potenzial, da kannst du noch in Zukunft weitergehen, vielleicht auch mal bewusst auf bestimmte Themen oder in bestimmte Rollen setzen, wo diese Kompetenz weiterentwickelt wird. So gut aufzustellen, dass am Ende die Mannschaft insgesamt gut funktioniert, dass alle gut harmonieren, sich alle gut verstehen, dass auch jeder und jede sagt, ja, in dieser Rolle fühle ich mich wohl, ich bin nicht überfordert, ich bin nicht unterfordert. Und am Ende geht dann der Ball ins Tor und wir alle jubeln zusammen und gemeinsam. Das wäre das schönste Bild.
Deutschland hat es jetzt nicht so gut funktioniert, aber wir können ja noch für andere Länder mitfiebern.
Genau. Und bewährt hat sich für mich dabei, dass gerade erfahrene Mitarbeitende und jüngere Mitarbeitende zusammen oft gute Teams bilden. Mhm. Also wir sind ja als Park-IT in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Wir haben viele, viele Mitarbeitende ongeboardet. Und ich habe da in der Zeit sehr darauf geachtet, dass ich erfahrene Kolleginnen und Kollegen habe, die dann einfach jüngere Berufsanfänger nach dem Studium mitgenommen haben. Und das ist dann ein Win-Win für beide. Ja? Die jüngeren Mitarbeitenden, die lernen und kommen ins Unternehmen, werden fachlich eingearbeitet und die Erfahreneren, die können tatsächlich Führungskompetenzen entwickeln und können auch in der Hinsicht Verantwortung übernehmen. Und am Ende haben alle was davon und alle jubeln, hoffentlich.
Das ist nun mal ein starkes Plädoyer für das Thema Diversität.
Ja, richtig.
Um dieses Gespür für die Leute und ihre Dynamik untereinander zu entwickeln, da braucht man ja sicherlich ziemlich feine Antennen. Was würdest du sagen, wie gelingt dir das?
Ja, ziemlich feine Antennen. Ich glaube, die habe ich so im Laufe meines Lebens immer weiterentwickelt. Vielleicht habe ich die am Anfang manchmal gar nicht so sehr gehabt. Und mittlerweile glaube ich...
Wenigstens ehrlich.
Ja, das ist ehrlich tatsächlich. Ich glaube, es ist aber auch normal, jüngere Menschen... Also es kommt mit Erfahrung einfach. Ne? Wenn man mit Erfahrung auf Situationen schaut, dann hat man schneller ein Gespür irgendwie. Man hat halt einfach schon viele Situationen erlebt. Es hat was damit zu tun, dass man aufmerksam zuhört, dass man... Ich glaube aber auch wichtig einfach, dass man die Kolleginnen und Kollegen genau kennt. Dass man einfach... sich immer wieder hineinversetzt, aha, wo kommt der oder diejenige her, was hat er für Erfahrung, was möchte er erreichen Und dann daraus verstehen, okay, was sind die Motivationen und wie passt das zusammen mit der aktuellen Rolle? Wie passt das zusammen mit der aktuellen Situation? Und könnte es da Konfliktpotenzial geben? Und da kommt man ganz, ganz schnell auf typische Situationen. Und manchmal spürt man das halt auch einfach schon an der Wortwahl oder wenn man mal eine bestimmte Frage stellt, ob es mal irgendwo vielleicht Konflikte zwischen Leuten gibt oder wo es besonders gut harmoniert. Und am Ende, ja, beobachtet man viel. Und dann ist es halt wichtig, darauf zu reagieren, also wenn man irgendwo Spannungen wahrnimmt, darauf zu reagieren und vielleicht so ein bisschen aus dem Hintergrund zu steuern und mal hier ein nettes Wort zu sagen, macht es doch vielleicht mal so oder vielleicht gehen wir es doch mal so an. Und dann regeln sich die Dinge häufig. Und es ist so, für mich ist ganz wichtig, was ich wichtig finde, ist Neutralität. Mhm. Die sollte nach außen gut spürbar sein, denn natürlich, wir sind alle Menschen und wir sind alle subjektiv und wir haben alle Leute, die uns vielleicht sympathischer sind als andere. Das gibt es immer und immer. Das sollte aber aus meiner Sicht im professionellen Arbeitsverhältnis keine bis nur eine sehr geringe Rolle spielen. Ich weiß, davon kann sich wahrscheinlich keiner wirklich freisprechen. Das wäre auch nicht, also wäre nicht realistisch. Aber ich versuche zumindest den Anspruch an mich zu haben, neutral gegenüber allen. Alle sollen die gleiche Wertschätzung bekommen für ihre Arbeit, für die gleiche Leistung, die gleiche Wertschätzung. Wichtig auch die gleiche Sichtbarkeit, ne? Das hatte ich vorhin schon gesagt. Alle sollten gleich behandelt werden. Und ich glaube, dass das am Ende der Schlüssel ist zu einer guten Stimmung im Team. Mhm. Wenn alle das Gefühl haben, sie werden entsprechend ihrer Leistung und ihrer Rolle wirklich gewürdigt und gesehen und gleich behandelt, dann fühlen sie sich fair behandelt und dann arbeiten sie auf einmal auch super als Team zusammen. Wenn das nicht der Fall ist, dann kommt es viel eher zu Konflikten. Mhm. Also Neutralität. Ganz wichtig.
Du hast in dem Kontext, glaube ich, noch einen Begriff im Vorgespräch ist mir hängen geblieben, der da hieß positive Klarheit.
Ja.
Vielleicht sagst du, was du damit konkret meinst.
Ja, genau. Das hängt auch mit diesem Thema Neutralität und alle gleich behandeln ein Stück weit vielleicht zusammen. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass ich authentisch bin als Person und dass ich recht klar sage oder dass ich einfach klar sage, was ich beobachte, was ich denke, dass ich einfach auch klares Feedback gebe, aber immer positiv und wertschätzend. Mhm. Ja? Also, denn wir alle sind Menschen und wir alle machen Dinge mal besonders gut und machen auch mal Fehler. Und das ist völlig normal. Wichtig ist, dass man das, dass man es authentisch kommuniziert und dass man es klar kommuniziert, aber dass man es eben respektvoll und wertschätzend kommuniziert und auch gleichzeitig klar macht, dass Fehler absolut erlaubt sind. Ja? Bei sehr guten Leistungen auch gleichzeitig klar macht, wow, ich bin wirklich, also authentisch sagt, davon bin ich jetzt beeindruckt, ne? Dass es nicht nur eine Floskel ist, die mal nebenher fällt, sondern dass die Mitarbeitenden spüren, ja, also das sieht jetzt Kerstin auch gerade so, die findet das richtig gut, was ich da gerade gemacht habe. Und es ist dann auch so, ja, also das heißt, diese Authentizität ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um ein gutes Miteinander mit den Mitarbeitenden zu haben, aber auch im Team.
Du hast einen 3-jährigen Sohn und arbeitest in Vollzeit. Und du hast im Vorgespräch einen Satz gesagt, den ich spannend fand. Viele unterschätzen, wie fokussiert man als Mutter arbeiten lernt. Warum ist das so?
Ja, und tatsächlich habe ich es auch selbst unterschätzt, als ich noch nicht Mutter war. Also es ist wirklich so, man lernt sehr, sehr fokussiert zu arbeiten. Ja? Weil einfach ein kleines Kind einfach am liebsten natürlich rund um die Uhr Aufmerksamkeit braucht und als Mutter möchte man das ja auch geben. Also tatsächlich hat man ja auch ganz die starke intrinsische Motivation, dem Kind diese Aufmerksamkeit auch zu geben. Und am Ende braucht ein kleines Kind viel Zeit. Das heißt, Prioritäten verändern sich komplett und automatisch. Und der Tagesablauf ist völlig anders, als er vorher war.
Fremdgesteuert.
Völlig fremdgesteuert, genau. Also man hat eigentlich, gerade wenn dann auch noch sowas wie Berlin und Köln dazu kommt, einen total getakteten Tagesablauf, der auch gar nicht anders funktioniert, als dass er genau in dieser Taktung funktioniert. Und meine Partnerin und ich, wir sind auf ein halbes Jahr hin abgestimmt über wichtige Termine, damit auch das Kita-Abholen wirklich sichergestellt ist. Also das heißt, Zeitmanagement und Selbstorganisation bekommt eine ganz andere Bedeutung. Das habe ich vorher in dem Level und auf dem Level in dem Grad nicht gemacht. Man wird auch effizienter, also man denkt, aha, das schaffe ich auch mal in einer halben Stunde, dafür brauche ich jetzt vielleicht nicht eine Stunde. Man nutzt auch ganz effizient auf einmal Zeitslots, die man vorher vielleicht ungenutzt gelassen hätte und einfach nur mal weiß nicht, die Füße hochgelegt hätte. Würde man heute vielleicht auch manchmal hier und da gerne nochmal machen. Aber am Ende nutzt man dann diese Zeit doch noch, um nochmal dieses zu tun oder jenes zu tun, damit die Dinge einfach erledigt werden. Das habe ich vorher nicht so erwartet. Und tatsächlich baut das aber auch nochmal eine neue Kompetenz auf, interessanterweise, die ich vorher vielleicht so fokussiert gar nicht hatte. Und die ich wahrscheinlich auch, selbst wenn mein Sohn jetzt größer wird, irgendwann mal und älter wird, vielleicht auch gar nicht ablege, sondern die bleibt.
Man sagt ja auch immer gerne, als Mutter hat man gelernt, ein kleines Familienunternehmen zu leiten.
Ja.
Und ja, begreifen tut man das erst, wenn man in der Situation drin war. Ne?
Das ist richtig, ja.
Du hast auch gesagt, du würdest dir wünschen, dass es auch bei uns ganz selbstverständlich wäre, wenn Führungskräfte nachmittags ihre Kinder aus der Kita abholen. Warum ist dir das wichtig?
Ja, also erstmal vielleicht vorweggestellt, die Park-IT ermöglicht mir das, Gott sei Dank. Es ist mehr allgemein gesprochen, vielleicht auch auf die Gesellschaft hin, denn ich finde, ob das geht oder nicht, ja, ob es, sag ich mal, erlaubt wird generell in der Gesellschaft, dass zwischen 15 und 16 Uhr einfach für Eltern ein Zeitslot ist, in dem sie nicht erreichbar sind, das zeigt etwas über den Stellenwert von Kindern in der Gesellschaft aus meiner Sicht. Ja, also wie wichtig Kinder sind, ob Kinder ernst genommen werden. Und wie gesagt, es ist etwas, was ich wahrscheinlich vor 5, 6 Jahren so noch nicht gesagt hätte, was ich heute aber ganz bewusst sage. Es ist okay, wenn man zwischen 15 und 16 Uhr sein Kind abholt. Anders lässt es sich eben, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade Großeltern um die Ecke wohnen hat, nicht organisieren. Und ansonsten haben Menschen dann vielleicht auch keinen Anreiz, Kinder zu haben, wenn solche Dinge nicht normal sind. Mhm. Und aus meiner Sicht sollte das auch auf jeder Hierarchieebene normal sein. Ja, also das sollte nicht aufhören, wenn Menschen Bereichsleitungen oder Geschäftsführungen innehaben. Auch dann, also gewisse nordische Länder wie Schweden zeigen das ja, dass so etwas möglich ist. Tatsächlich sollte es selbstverständlich sein. Und ich bin sehr froh, dass die Park-IT mir das ermöglicht. Also ich habe die Flexibilität, das mache ich nicht jeden Tag, ja, aber ich bin, wie gesagt, da mit meiner Partnerin gut abgestimmt. Aber ich kann meinen Sohn eben nachmittags abholen, setze mich danach dann nochmal an den Schreibtisch und es ist eben auch okay, wenn da Zeiten im Kalender geblockt sind.
Und nun verbringst du ja viele Stunden in der Bahn, wie wir wissen, direkt heute Morgen, zwischen Berlin und Köln. Und anders als vielleicht so manch anderer, kannst du diesen Bahnfahrten durchaus etwas Positives abgewinnen. Was konkret?
Ja, so wie heute Morgen, mich zum Beispiel hier auf den Podcast vorbereiten. Nein, aber tatsächlich einfach mal bewusst die Zeit in der Bahn nutzen, um Stillarbeit zu tun, ne? Weil im Job mit Personalverantwortung ist natürlicherweise so ist, dass man viele, viele Termine hat, der Kalender ist einfach voll und die Fremdbestimmtheit durch das Kind endet, wenn das Kind in der Kita ist und fängt neu an durch den Terminkalender, wenn man im Job ist. Also auch da hat man eine gewisse Fremdbestimmtheit und wenn man die Bahnzeit einfach nutzen kann, um konzentriert zu arbeiten, ich lege mir einfach Dinge zurück und ich weiß, aha, nächste Woche bin ich wieder 4 Stunden in der Bahn, dann habe ich da Dinge, die ich bearbeiten kann. Soweit denn das Internet mitspielt, aber das ist dann eine andere Frage.
Sag, und kommen wir mal zum Thema Freizeit und Familie. Wie sieht denn ein schönes Wochenende für euch als Familie aus?
Ja, also es ist natürlich ganz, ganz wichtig bei der vielen Bewegung, die da ist zwischen Berlin und Köln und Job und Kind und so weiter, einfach schöne freie Zeit zusammen zu haben, die auch schön zu gestalten. Ja, wir sind einfach ganz viel gemeinsam unterwegs. Berlin bietet da ja auch sehr viel. Wir haben beispielsweise eine Jahreskarte für den Zoo und den Tierpark. Das ist etwas, was wir alle drei sehr genießen, weil alle drei unseren Spaß haben. Das heißt, sowas machen wir oder wir fahren mal an die Ostsee für ein Wochenende. Wir sind häufig in der Eifel, weil da die Familie meiner Partnerin lebt und mein Sohn sich da auch sehr wohlfühlt in dem Haus und dem Garten. Und das heißt, das machen wir auch häufiger. Und wir finden einfach Dinge, die uns allen Spaß machen. Ich glaube, das ist wichtig, dass irgendwie alle ihren Spaß haben. Manchmal geht es dann auch ins Einkaufszentrum, wenn die Mamas einkaufen wollen. Und dann gibt es nochmal ein Eis für das Kind hinterher. Nein, aber tatsächlich ist das, glaube ich, wichtig, dass es allen Spaß macht.
Und ich habe es, glaube ich, schon im Einstieg angesprochen, das Thema Saxophon. Du bist sehr musikalisch, hast mit 29 sogar noch angefangen, Saxophon zu lernen. Wie kam es dazu?
Ja, ich habe also als Jugendliche mich schon immer sehr für Musik interessiert. Ich habe auch als Jugendliche Gitarre spielen gelernt. Eigentlich hatte ich auch als Jugendliche schon Interesse an einem Saxophon, aber irgendwie kam es nie dazu, dass wir uns ein Instrument besorgt haben. Also die Gitarre kam irgendwie zufällig ins Haus über meine Cousine, aber das Saxophon, das kam halt nicht. Aber ich habe schon immer Interesse daran gehabt. Und dann mit 29 habe ich dann überlegt, jetzt habe ich mein eigenes Geld, war ein paar Jahre im Job und habe gedacht, ich möchte jetzt nochmal wirklich strukturiert ein Instrument lernen, mit Unterricht und allem. Habe mir ein Saxophon besorgt, habe mir einen Lehrer besorgt und habe 4 Jahre Unterricht gehabt und bin dann auch in den 4 Jahren, glaube ich, sehr weit gekommen und habe dann auch noch viele Jahre weiter geübt, habe in einer Band gespielt oder in 2 Bands sogar in Köln an der Jazzhausschule. Das ist ja ein tolles Projekt bei auch der Jugend- und Erwachsenenbildung. Macht sehr, sehr viel Spaß oder hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Leider ist es mir jetzt durch Berlin und Köln nicht mehr so möglich und durch den kleinen Sohn sowieso nicht. Ne?
Und sagt die Nachbarn, die spielen auch mit?
Also tatsächlich war es in Köln so, dass ich einen Probenraum hatte. Okay. Ich hab da meine Nachbarn verschont. Wenn man richtig üben will und man übt jeden Tag oder jeden zweiten Tag, dann spielen die Nachbarn nämlich irgendwann nicht mehr mit, auch verständlicherweise. Vor allen Dingen ist es ja auch so, wenn man wirklich übt, dann spielt man die Dinge, die sich eben nicht schön anhören. Und dementsprechend hatte ich in der Regel einen Probenraum, ja.
Du weißt, hier geht keiner raus ohne ein paar Entweder-Oder-Fragen und ein paar Satzanfänge.
Ja.
Und es drängt sich förmlich auf.
Ja.
Berlin oder Köln?
Ganz klar Köln. Sorry, ihr lieben Berliner, aber ganz klar Köln.
Struktur oder Spontanität?
Vom Herzen Spontanität, momentan gezwungenermaßen häufig Struktur.
Ich habe schon vernommen. Ein halbes Jahr im Voraus planen, das hört sich tatsächlich nach Struktur an. Und ich hoffe, die Kita-Mitarbeitenden spielen auch mit, die dürfen dabei nicht krank werden.
Richtig.
Homeoffice oder Büro?
Tatsächlich, wenn ich einfach ohne jeden Zwang die Entscheidung hätte, Büro. Mhm. Tatsächlich, ich bin sehr, sehr gerne im Büro schon immer gewesen. Aber durch die Situation, wie sie gerade ist, bietet mir das Homeoffice eigentlich unendlich viele Vorteile und deswegen halt auch gerne Homeoffice.
Jazz oder Rock?
Rock.
Das hätte ich jetzt nicht erwartet nach der Jazzhausschule.
Es gibt das Saxophon kann man auch in dem Genre gut einsetzen.
Okay. Ja. Und zum Abschluss Risiko oder Sicherheit?
Tatsächlich eher Risiko.
Im Privaten?
Im Privaten, ja, und im Beruflichen. Also in beiden. Also ich glaube, ich habe eher einen Hang zum Risiko. Ja.
Okay. Da könnte noch ein weiterer Podcast draus werden, aber wir gehen über zu den Satzanfängen. Meine größte Stärke ist?
Ja, ich denke, also das hat meine erste Chefin hat das mal über mich gesagt, meine Authentizität. Das hoffe ich zumindest. Also ich glaube, dass das ein menschliches Bild über mich transportiert. Und und ich glaube, dass das etwas ist, was einen im Leben an vielen Stellen weiterbringt. Weil es einfach, ich bin ich selbst und ich glaube, das ist eine große Stärke.
Mein 3-jähriger Sohn zeigt mir jeden Tag,
wie wichtig das Privatleben ist, auch wenn man gerne viel arbeitet und wie schön und toll auch die vielen Kleinigkeiten im Alltag sind. Also ich finde, so ein 3-jähriges Kind sieht halt einen Marienkäfer am Baum hochkrabbeln und sagt, guck mal Mama, ein Marienkäfer. Man denkt sich, ja okay, ich hätte den jetzt nie wahrgenommen. Und für ihn ist es das Größte und das Allergrößte auf der Welt. Oder was auch sehr schön ist, es gibt jedes Mal, wenn ich meinen Sohn aus der Kita abhole, diesen kleinen Moment, ich komme in den Kita-Garten und er hat mich noch nicht gesehen und ich komme und dann sieht er mich, er dreht sich um und dann hat er diese überschwängliche Freude und die hat er, und er kommt auf mich zugerannt und macht die Arme auf und sagt, hallo Mama und springt mir in den Arm. Und er sieht mich ja jeden Tag wieder und jeden Tag macht er es wieder. Und er hat einfach diese innere Begeisterungsfähigkeit, die diese kleinen Kinder haben, ist ganz, ganz toll und die überträgt sich auch auf die Erwachsenen, finde ich. Man sagt ja auch, Kleinkinder sind vielleicht auch sogar die glücklichsten Kinder oder die glücklichsten Menschen, Kleinkinder sind die glücklichsten Menschen. Das zeigt mir eigentlich mein kleiner Sohn, dass es einfach so viele schätzenswerte Momente gibt. Und er kann sie ganz besonders schätzen und das überträgt sich auf mich.
Was für ein kostbarer kleiner Moment jeden Tag. Ja, was bei meinem Nachnamen Alpen oft missverstanden wird.
Ja, tatsächlich suggeriert ja der Name Alpen, ich käme irgendwie aus den Alpen, also aus dem Gebirge. Das ist tatsächlich etwas, was ich von meiner Partnerin gelernt habe. Die ist nämlich Germanistin und Historikerin, Ausgebildete.
Klär uns auf.
Ja, genau. Tatsächlich hat sie mal recherchiert, dass der Name von dem lateinischen Albus Weiß kommt. Daher kommt natürlich auch Alpen, weiße Berge, aber daher kommt auch Elbe, weißer Fluss. Und meine Familie kommt ganz ursprünglich von der Elbmündung in Schleswig-Holstein. Also da kommt mein Vater her und der Name sagt auch aus, dass meine Familie da wahrscheinlich schon seit sehr vielen Jahrhunderten verwurzelt ist, also seit es Nachnamen gibt eigentlich. Und tatsächlich, wenn man es mal recherchiert, wie Nachnamen verteilt sind in Deutschland, gibt es dort auch eine starke Konzentration. Es gibt in Schleswig-Holstein auch gerade in diesem Bereich sehr viele Alpens und die gibt es sonst in Deutschland kaum. Das sind dann die Leute, die ausgewandert sind, in Anführungszeichen, so wie ich. Genau, also das heißt, dass ich komme von der Elbmündung oder meine Familie.
Also von den Wurzeln her eine Norddeutsche, ja, durch genau. Und durch.
Durch und durch, ja.
Ja, Mut bedeutet für mich,
dass man hin und wieder auch mal eine unbequeme Wahrheit äußert, wenn man dahinter steht, vielleicht auch mal gegenüber Personen, die diese unangenehme Wahrheit nicht immer hören möchten. Das finde ich erfordert viel Mut. Ich tue es manchmal, ich tue es auch nicht immer, aber das bedeutet für mich Mut tatsächlich.
Und zum Abschluss, vielleicht ziehe ich irgendwann noch einmal nach Köln, weil?
Weil ich einfach die Herzlichkeit und die Offenheit der Menschen hier so gern habe. Es ist tatsächlich so, dass ich die Kölner als sehr, sehr herzlich und weltoffen erlebt habe, schon immer. Und deswegen wäre es auch immer Köln, wenn ich es mir aussuchen könnte. Ich kann es mir nicht so gut aussuchen tatsächlich. Aber vielleicht spätestens irgendwann mal im Rentenalter.
Was ja noch zig Jahre.
Noch 20 Jahre mindestens sind es.
Wir reden jetzt nicht über dein konkretes Alter, aber es ist noch zig Jahre hin. Ja. Kerstin, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, für die Einblicke in deinen Weg, deinen Blick auf Führung und auf das Thema Banksteuerung und natürlich auch in dein Leben zwischen Berlin und Köln. Und ich kann nur sagen, bleib in Bewegung und behalte deinen klaren Kurs. Und vielleicht fährt das Saxophon im nächsten Urlaub ja nicht nur mit, sondern kommt wirklich zum Einsatz.
Ja, wir werden sehen. Zeigt sich jetzt in Frankreich nächstes Wochenende.
Ich werde nachfragen. Ja, herzlichen Dank.
Dankeschön. Danke dir.
Wenn dir unser Podcast gefällt, bleib gerne dran und abonniere ihn. Überall da, wo es Audio-Podcasts gibt oder auf www.parkit.de. Den Link findest du in den Shownotes. Dankeschön für deinen Besuch bei der Park-IT. Ich hoffe, der Blick hinter die Kulissen hat dir gefallen. Tschö und bis zum nächsten Mal. Deine Stefanie.